Lieblingsepisoden, die ich so in den letzten Monaten gemacht hatte, zumindest von den Themenfolgen her. Ich glaube, die Folge ist auch schon wirklich sehr lange her. Es war eine Folge, da ging es um den Clash der Generationen. Wenn Boomer und Gen Z aufeinander knallen, was dann alles passiert. Denn, sind wir mal ehrlich, diese ganze Wandelwelt, in der wir uns gerade befinden, Klimawandel, Generationswandel, Energiewandel, geopolitischer Wandel, demokratischer Wandel, demografischer Wandel, das hört ja einfach nicht auf. Wir wandeln uns, bis uns schlecht wird. Und das spüren wir natürlich auch in unserer Branche. Und wir hatten ja schon hier und da mal das Thema, die neue Generation kommt jetzt so in die Startlöcher oder ist sogar schon in führenden Positionen. Das heißt, die familiengeführten Attraktionen, die erleben jetzt auch einen Wandel. Und eine dieser Attraktionen, die einen solchen Wandel erlebt, die ist heute hier zu Gast oder zumindest eine der neuen Geschäftsführerinnen. Und natürlich, wie sollte es anders sein, sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Buchian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience für Freizeitattraktionen aller Art und Größe. Und das Wichtigste ist natürlich, wenn du eine Freizeitattraktion betreibst, Struktur zu haben. Deswegen kleiner Werbeblock für mich hier an der Stelle. Wenn du deine Freizeitparkattraktion neu aufstellen möchtest oder mal überprüfen möchtest, ob der Service zum Beispiel noch stimmt, ja, es gibt einen sogenannten Experience Report, den ich anbiete. Das ist so eine Art Mystery Visit Check, aber das Ganze ein wenig ausgedehnter mit einem ausführlichen Report über die komplette Customer Journey, Guest Journey. Das heißt also von dem Anfang über die Webseite, über die Buchung, über die Anfahrt, über die Experience vor Ort bis hin natürlich zu der Nachbereitung und Nachbearbeitung der ganzen Sache. Das Ganze wird auch dann dokumentiert, auch per Fotos und ihr bekommt dann am Ende einen kompletten Bericht mit eurem, Dingen, wo man noch schrauben könnte. Das betrifft natürlich aber auch die MitarbeiterInnen vor Ort, die dann ganz genau beobachtet werden, um zu schauen, wo können wir deine Freizeitattraktion noch besser machen. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, kontaktiere mich gerne direkt contact@stefanburian.com oder auch gerne über Instagram @howtofreizeitpark und wenn du mehr wissen möchtest, schau auf meine Webseite nach www.stefanburian.com. Aber kommen wir jetzt endlich mal zu dem, warum wir heute uns hier versammelt haben. Na, das klingt schon fast wie eine Hochzeit. Aber das ist eigentlich vielleicht ganz treffend, diese Metapher, denn es versuchen sich gerade zwei Welten zu verheiraten, nämlich die neue Generation, die jetzt in die alte traditionelle Firma eintritt. Und ihr wisst es da draußen ja auch, wenn ihr euch mit der Branche beschäftigt, es gibt viele, viele alte Eisen und das meine ich noch nicht mal wertend, sondern das ist einfach nur Fakt. Die meisten Freizeitparks sind jetzt dieses Jahr zwischen 50 und 70 Jahre alt geworden. Also die Branche wird oder ist halt recht langlebig und traditionell. Und da kann es natürlich jetzt auch mal passieren, dass dann die alte Geschäftsführung abtritt und die neue Generation kommt. Und das passiert zum Beispiel im Wildtierpark und Freizeitpark Klotten an der Mosel. Den Park kennt ihr sicherlich alle vom Hörensagen her. Ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch mal mit der ganzen Situation dort, denn der Freizeitpark ist wirklich super spannend angelegt, hat auch eine wirklich herrliche Natur, spannende Attraktion, ist sehr innovativ, hat vielleicht das eine oder andere Projekt sich zu groß vorgestellt und dann hat man jetzt aber mittlerweile was draus machen können. Also der Park hat eine wirklich lange Geschichte zu erzählen und jemand, der heute diese Geschichte fortführen wird, ist unter anderem Pia Hennes. Sie ist nämlich die oder einer der Töchter der Geschäftsführung, denn dort erleben wir jetzt gerade genau das, was ich eingangs meinte. Die alte Geschäftsführung tritt ab und tritt zurück in den Hintergrund und es kommt jetzt die nächste Generation an den Start, die den Park mitnehmen wird und dann ein wenig auf links drehen, modernisieren wird, wie auch immer. Ich würde einfach mal sagen, hört mal direkt rein. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Pia Hennes vom Wild- und Freizeitpark Klotten. Wir drehen heute eine kleine Runde in den Süden Deutschlands. Jetzt muss ich wirklich kurz drüber nachdenken. Und zwar gehen wir in eine schöne Region an die Mosel, nämlich nach Cochem. Und wenn man Cochem hört und man kommt aus der Branche, dann fällt einem ein, da ist doch irgend so ein Freizeitpark in der Nähe. Wir sind bei Klotten und mir gegenüber, also digital gesehen, sitzt die Pia. Hallo Pia.
Hallo.
Jetzt musst du mir aber nochmal sagen, also wir haben es gerade schon vor der Aufnahme kurz geklärt, aber in welchem Verhältnis stehst du zu dem Freizeitpark?
Ja, ich bin Teil der dritten Generation des Klotti-Parks und werde jetzt ab 27 offiziell mit meiner Schwester den Park übernehmen. Wir sind aber bereits Teil der Geschäftsleitung. Aktuell ist unser Papa noch alleine, offiziell, aber wir sind schon so dabei, dass wir eigentlich das Geschäft weitergeben und er sich immer weiter in den Hintergrund zurückzieht.
Das heißt also, ihr werdet jetzt so nach und nach da die Zügel in die Hand nehmen und den Park dann so, ich, ohne das Böse meinen zu wollen, aber so mit euren Vorstellungen und Visionen dann nochmal leiten.
Ja, genau. Also ganz viele Sachen, die machen wir jetzt auch schon selber. Auch alles, was die Zukunft angeht, was Strategie für die Zukunft angeht und wohin der Park mal gehen soll, das hat er uns weitestgehend eigentlich schon komplett überlassen. Natürlich halten wir Rücksprache mit ihm oder holen uns den einen oder anderen Tipp. Aber Papa ist ganz großer Verfechter davon, wir sollen uns selber ausprobieren, experimentieren und ja, halt einfach machen, was wir hier halt uns so vorstellen für die Zukunft.
Das hört man ja eigentlich dann auch gerne vom eigenen Vater, ne?
Ja, also er sagt das natürlich immer so und manchmal kommt er dann um die Ecke gekrätscht und dann wird doch nochmal was zunichte gemacht. Aber ich sag mal, zu 95% ist er da wirklich, also steht er richtig hinter uns.
Aber ich bin tatsächlich gerade überrascht, weil ich hatte, also klar kennt man euch als Freizeitpark und natürlich sind auch viele Dinge bei euch im Park bekannt. Trotzdem habe ich mich nie gefragt, wie wird der Park eigentlich geführt? Und dass das jetzt ein Familienpark tatsächlich ist oder ein familiengeführter Park, überrascht mich. Das heißt, dass der Grundstein lag auch schon bei euch in der Familie?
Ja, also geht auch tatsächlich jetzt schon so ein bisschen zurück. Wir haben letztes Jahr haben wir 55 Jahre Klotti-Park gefeiert. Also meine Großeltern haben es damals eröffnet, auch tatsächlich gar nicht so geplant. Das war eher so eine Witzidee und ist hier dann auch gestartet mit einfach einem Restaurant auf dem Berg und ist dann aber so beliebt geworden. Mein Opa war Jäger und wir haben Tiere geschenkt bekommen, oder mein Opa hat damals Tiere geschenkt bekommen, hat die dann hier halt in ein Gehege gesetzt. Und so ist dann der Wildpark entstanden. Der ist dann mit der Zeit immer größer geworden. Und in den 90ern haben dann mein Papa und auch mein Onkel zusammen den Park dann übernommen. Und die zwei waren dann diejenigen, die quasi den Freizeitpark so ins Leben gerufen haben. Also der Freizeitpark als solches, der ist noch gar nicht so alt. Also das ist erst so wirklich Ende der 90er. Ich glaube, das erste Fahrgeschäft haben wir 97, 96 bekommen, entstanden. Und die zwei haben das tatsächlich dann auch so lange weitergeleitet, bis mein Onkel dann tatsächlich 2017 verstorben ist. Dann war mal kurz Findungsphase für uns alle. Wie geht es denn jetzt eigentlich mit dem Unternehmen weiter? Was machen wir? Und 23 wurde sich dann dazu entschlossen, dass mein Vater den Rest der Familie ausbezahlt. Und erstmal quasi alleine als Einzelunternehmer dann damit unterwegs ist. Da war auch noch tatsächlich gar nicht so sicher, wie jetzt die Nachfolge letztendlich aussieht. Also wir sind da wirklich relativ ungeplant und sehr spontan reingerutscht. Meine Schwester ist tatsächlich Ende 22 so ein bisschen mit ins Unternehmen gekommen. Die kommt eigentlich auch aus einer ganz anderen Ecke. Sie ist Juristin und hat als Anwältin gearbeitet. Und ich komme eigentlich aus der Tiermedizin und bin da 24 auch erst so ein bisschen in den Park reingerutscht. Und dann haben wir uns damals halt dazu entschlossen, dass jeder von uns halt einfach mal ein Jahr ausprobiert, sich umschaut und so. Und dann war aber relativ schnell klar, okay, wir wollen es irgendwie weitermachen. So, es ist ein Herzensprojekt. Es ist halt Familie. Es ist ganz besondere Heimat für uns. Und es macht aber natürlich auch mega Spaß. Also es ist super vielseitig. Wir können das hier absolut austoben. Und ja, jetzt geht der Klotti-Park halt in die nächste Ära über.
Fantastisch, das ist eine herrliche Geschichte. Das ist, also, ich finde das immer total spannend, von kleineren Parks oder so regionalen Parks auch mal die Geschichte zu hören, dass man da irgendwie aus ganz anderen Ecken kommt eigentlich. Man hat dann diese wilde Idee gehabt und plötzlich bums, irgendwie 55 Jahre später steht der Park da, wächst und gedeiht. Und ihr macht ja auch wirklich in den letzten Jahren immer mal wieder auch sehr, ich sag mal, herausfordernde Projekte, wahrscheinlich auch für euch, wie ähnlich mit dem Vulkan, der ja mal ursprünglich mal geplant war, der dann jetzt anders ausgekommen ist, als er ist, aber ihr habt ja trotzdem Nutzen dafür gefunden. Wie ist das denn für dich, wenn man in so einer Familie aufwächst, dann da und jetzt plötzlich selber da reinkommt und die Möglichkeit hat, oh, jetzt ist da tatsächlich mein Name irgendwann mal drunter, jetzt bin ich irgendwie dafür verantwortlich.
Mega geil natürlich irgendwie, weil man weiß, man kann halt was richtig, richtig Großes schaffen. Und wenn dann halt auch wirklich noch dieses Feedback zurückkommt von einem Gast oder auch von Freunden oder so, die dann halt sagen, boah, ey, mega, was ihr da gemacht habt, das ist natürlich mega. Aber auf der anderen Seite, ich bin zwar hier groß geworden, ich habe das alles mitbekommen, habe jetzt aber in den letzten 2 Jahren bemerkt, dass ich gar nicht so viel mitbekommen habe, wie ich immer dachte. Also es steckt halt so viel mehr dahinter, als es halt so den ersten Anschein macht. Und auch, ich sag mal, wie gesagt, ich bin hier groß geworden, man müsste meinen, okay, ich habe alles mitbekommen und so. Habe natürlich auch immer hier irgendwie gearbeitet, aber der Fokus war halt irgendwo anders gelegt. Ja, deshalb ist jetzt halt auch nochmal einfach alles neu, ein anderes Level. Aber es macht einfach mega Spaß und ich freue mich ehrlicherweise darauf, wenn ich dann irgendwann in den nächsten Jahren mein eigenes Großprojekt mal starten darf.
Und ihr habt ja auch noch die Besonderheit, ihr seid ja ein Wild- und Freizeitpark. Das heißt, ihr habt das, was so einige wenige Freizeitparks in Deutschland auch noch haben, nämlich dieses Ding, ja, irgendwie sind wir, irgendwie machen wir was mit Tieren, aber auch irgendwie mit Fahrgeschäften. Und das sieht nach außen hin immer wie nach einem Abwasch aus, aber das sind ja zwei für sich ineinander komplexe eigene Themen, die es zu bearbeiten gilt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, generell auch die Schwierigkeit, die es hier so ein bisschen aufmacht, weil wir so viele Teilbereiche haben. Und also sowohl meine Schwester als auch ich oder auch unser Papa, wir müssen halt so Allrounder in allem sein. Und in dem Zusammenhang bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass sowohl Steffi als auch ich aus anderen Themenbereichen kommen, dass wir halt einen Mehrwert fürs Unternehmen stiften. Also gerade den Wildparkbereich oder sowas. Das fällt mir halt super, super easy durch die Ausbildung, die ich halt habe, auch durchs Studium, im Zweifelsfall auch die Kontakte, die ich habe, sodass das eigentlich relativ gut abgedeckt ist. Freizeitpark war eher so das Problem, in das wir uns einfixen mussten oder auch immer mal wieder müssen, gerade was technische Sachen angeht. Das ist eine komplett andere neue Welt. Aber wir schauen, dass wir auch für die Zukunft gesehen tatsächlich beide Bereiche relativ gleichwertig erhalten möchten und ausbauen möchten. Und sind da jetzt quasi auch oder haben im Winter jetzt die ersten Grundpfeiler dafür gelegt, wie das dann in Zukunft alles aussehen soll.
Das heißt also, ihr habt auch für euch entschlossen, ihr haltet an dem Tierbereich fest, weil das gehört ja auch wahrscheinlich irgendwie zur Geschichte dazu, während andere Parks für sich wahrscheinlich, also ist ja ein offenes Geheimnis, auch viele Zoos denken so drüber nach, wie geht man jetzt mit dem Thema Tierhaltung und so weiter um. Aber für euch ist schon klar, ihr, das gehört zur DNA.
Es ist ja weniger die DNA, sage ich jetzt mal so, sondern ich empfinde es so langsam als einen Auftrag, den wir hier so ein bisschen erfüllen müssen. Weil wir merken gerade so in den letzten Jahren einen ganz krassen Wandel, dass immer weniger Menschen einen Bezug zu den Tieren haben und vor allen Dingen auch im Umgang mit den Tieren. Und also das geht dann so weit, dass Tiere hier mit Steinen abgeworfen werden, zum Beispiel, damit die sich bewegen oder solche Sachen. Und auch gerade, also noch nicht mal nur die Kinder, sondern auch viele Erwachsene überhaupt gar kein Verständnis mehr für ein Tier hat. Und ich bin so ein bisschen mittlerweile der Auffassung, so nur was ich halt wirklich kenne, kann ich auch schützen. Und in diese Richtung wollen wir uns halt weiterentwickeln. Also wir schauen, dass wir viele Gehege nochmal umstrukturieren werden. Unsere Tiere haben schon große Flächen, dass die Flächen auch erhalten bleiben auf jeden Fall, dass einzelne Tierarten zum Beispiel auch zusammengeführt werden, dann auch damit noch größere Flächen da sind. Tierschutz ist aber natürlich auch immer eine Sache, die ist extrem subjektiv zu beantworten. Und da gibt es Ich glaube, weder ein richtig noch ein falsch, sondern es hat einfach so viel mit den eigenen Werten und Moralvorstellungen zu tun, dass man sich entweder halt mit identifizieren kann oder nicht. Wir gucken natürlich auch, wie ist die Entwicklung der Gesellschaft, wo geht der Trend so ein bisschen hin. Und ich halte jetzt am Thema Tiere noch fest, aber ich habe keine Ahnung, wie es halt in den nächsten Jahren aussehen wird. Die Auflagen werden natürlich auch immer strenger, immer mehr Tierarten werden in der Haltung auch einfach verboten. Dass da, also wir schauen natürlich auch nach Alternativen. Wir haben ja auch zum Beispiel unsere Bären. Es werden definitiv unsere letzten Bären sein, aber auch unser Maskottchen ist ein Bär und viele Leute kommen tatsächlich auch nur wegen den Bären dann in den Park. Und jetzt überlegen wir halt aktuell, okay, wie können wir halt Thema Bär mit in die Zukunft bringen, ohne halt diese Bären halt in Gefangenschaft vor Ort zu haben. Und das sind halt auch so ganz neue Punkte, glaube ich, mit denen man sich jetzt so intensiver beschäftigen muss, wo es aber auch schon die ein oder andere technische Alternative gibt oder wo auch Projekte zum Beispiel mitbetreut werden können und ähnliches. Aber nichtsdestotrotz möchten wir, dass das Thema Tiere halt eine Präsenz bei uns auf jeden Fall hat.
Ich finde das gut, dass du das so offen ansprichst, weil, also ich habe auch Kunden, die sich mit dem Thema beschäftigen, die dann selber Betreiber sind mit Tiergehalt irgendwie im Park und dann auch sagen, ja, was soll ich machen? Wo geht die Reise hin? Und das, was du gerade gesagt hast, das kann ich sehr gut unterschreiben. Das hat ja natürlich auch was mit den eigenen Moral- und Wertevorstellungen zu tun. Man muss das auch ein bisschen unterstützen können, den Aspekt. Man kann nur das schützen, was man kennt, den begrüße ich auch sehr. Gerade bei euch, ihr habt ja jetzt ja keine Ahnung, keine Delfine oder Buckelwale. Also es ist ja alles Regionaltiere, die auch da in der Region einfach leben. Und das einfach zu verstehen, dass solche Tiere dann auch in der freien Wildbahn existieren und dass man die auch irgendwie kennenlernen kann mit Tieren, die auch in so einer Zuchtsituation dann ja auch entstanden sind. Das ist, glaube ich, ein schöner Lehrauftrag. Und ich sehe das auch als Vater von einer Dreijährigen. Ich kann jetzt nicht sagen, wir gehen nicht ins Zoo. Da komme ich in Teufelsküche. Ne? Und das ist ja auch gerade für Kinder etwas, wo man super viel lernen kann. Also von daher, da kann ich bei dem, was du gesagt hast, gerade nur ganz laut nicken und zustimmen. Du hast für dich gerade gesagt, dass das Thema Freizeitparkbereich jetzt noch recht neu gewesen ist. Und dass man sich da vor allem auch technisch so ein bisschen einfinden muss. Wie ist das so als Quereinsteiger plötzlich einen Freizeitpark zu haben?
Kann ich einfach beantworten, weil ich bin ja irgendwie schon drin groß geworden. Also deshalb kenne ich es ja schon mein Leben lang. Nur, ich sag mal, die Fragen, wenn dann jemand hier hochkommt und mir dann erzählt, Gerät XY ist, wieso, weshalb, warum auch immer ausgestiegen, hat folgende Probleme. Wir müssten jetzt das und das machen, was hältst du für sinnvoller? Ja, kann ich jetzt nicht so die beste Antwort drauf geben. Ich verlasse mich dann immer auf meine Expertenmeinung. Muss manchmal ehrlicherweise auch einfach KI zur Hilfe nehmen und mal gerade so ein paar Szenarien durchspielen. Aber nee, es ist wirklich so, dann spiele ich in dem Fall halt einfach den Ball zurück, verlasse mich auf die bei uns im Park, die wirklich Ahnung davon haben oder wenn wir Hilfe von extern brauchen und versuche halt so peu à peu einfach ja, mitzulernen ist manchmal, glaube ich, tatsächlich schon zu viel gesagt, weil ich werde hier niemals alles im Detail beherrschen. Ich bin froh, wenn ich von allem einen Überblick habe, wenn ich verstehe, wie Dinge zusammenhänge und was halt passiert, wenn XY ist da sozusagen. Aber das ist halt mehr Learning by Doing. Ja, aber ich glaube allgemein, die Tatsache, einen Freizeitpark zu haben, die ist einfach verrückt. Also auch wenn man drin groß geworden ist, ich weiß bis heute nicht, wie ich mich fremden Leuten gegenüber vorstellen soll. Weil egal, wer mit im Raum ist, wenn man erzählt, man hat einen Freizeitpark, dann ist man halt leider Gottes sofort die interessanteste Person für alle. Ich habe da auch manchmal schon die ein oder andere Notlüge deshalb verwendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es nach wie vor, ich find's trotzdem wild, muss ich sagen.
Wie bist du denn, jetzt mal eine komplett andere Frage, bist du auch Freizeitpark interessiert? Also gibt es so einen Hang zur Branche oder hast du schon mal irgendwie Einblicke in die Branche bekommen und was waren so deine Learnings oder deine Erfahrungen, die du da so gemacht hast?
Ich habe zwei Aspekte dazu tatsächlich so ein bisschen. Also ich Ich liebe Freizeitparks. Ich finde es einfach schön, so dass es halt so Orte gibt, an denen man einfach den Alltag vergessen kann. Das ist auch so das Ziel, was ich hier mit unserem Klossi Park halt erreichen möchte, dass wenn jemand bei uns durch die Tür geht, dass der einfach einen unbeschwerten Tag bei uns verbringen kann, dass der einfach schöne Erinnerungen mit seiner Familie halt kreiert und ja einfach eine gute Zeit verbringt sozusagen. Und so bin ich früher auch in Freizeitparks gegangen. Jetzt ist es natürlich auch wieder ein bisschen anders. Jetzt gehe ich da auch eher mit dem Branchenauge durch. Ganz früher muss ich sagen, da war ich echt froh, wenn ich in keine Freizeitparks musste, weil die Familie einen natürlich manchmal durch alle möglichen Parks durchgezockelt hat. Und da hat man als Kind manchmal auch echt die Schnauze ein bisschen voll gehabt.
Bisschen zu viel Freizeit gehabt als Kind dann.
Ja, es war halt immer mit Arbeit verbunden, ja, auch für den Rest der Familie. Es wurde sich irgendwas angeguckt oder es mussten Gespräche geführt werden. Und ja, dann saß oder stand man halt als Kind halt daneben und ja, war dann froh, wenn ich nicht noch mal einen Freizeitpark musste. Sonst
Aber
musste
es ist.
natürlich alles ausprobiert werden. Das war auch nicht immer so toll.
Und jetzt hast du ja keine andere Wahl, ne? Jetzt bist du ja selber quasi an der Position, dass du wahrscheinlich, man weiß ja nie, eine eigene Generation irgendwann dann genau das Gleiche durchlaufen muss. Und dann kannst du immer noch sagen, jupp, so meine Kindheit, genauso.
Ja, vermutlich. Also meine Schwester, die hat bereits zwei Kinder und ja, die wachsen schon ähnlich auf. Also bei denen ist es ein bisschen entspannter als bei uns früher, aber die müssen auch überall hin mitfahren.
Das bleibt da nicht aus, das gehört zum Job dazu.
Ist tatsächlich auch immer eine gute Benchmark, weil Kinder, die sind halt unvoreingenommen, die können keine richtige Meinung geben. Und die kann man einfach Sachen ausprobieren lassen und die sagen dir nachher offen und ehrlich, es war gut oder es war halt nicht gut. Und das ist halt absolut perfekt für mich zum Lernen.
Das stimmt. Wenn du eine ehrliche Meinung haben möchtest, dann frag immer die Kinder zuerst, die sind knallhart, die sagen es dir ins Gesicht.
Ja, absolut.
Du hast gerade schon das Thema KI angewandt oder hier reingeworfen. Nein, anders. Neue Generation, neue Vision, neue Medien, neue Techniken. Ist das so ein Thema auch für euch jetzt, dass man jetzt auch sagt, oh, es gibt hier vielleicht noch so ein paar Zettel zu viel und das Thema Digitalisierung muss jetzt auf den Tisch? Oder seid ihr eher auf dem Pfad, das läuft ja eigentlich alles, das kann man erstmal so weitermachen.
Ich glaube, da bin ich so ein bisschen Pain in the Ass in unserer Firma, weil ich immer sage so, ja, es gibt ja auch die Alternative und wir können ja mal das ausprobieren und lass doch hier mal versuchen. Und ich versuche eigentlich ganz, ganz viel mit KI zu lösen, auch wenn, ich sag mal, viele Systeme noch fehlen. Also es ist eher, dass es so mein alltäglicher Begleiter ist. Ob es jetzt tatsächlich war, teilweise um E-Mails geht oder Anschreiben, Pressemitteilung, also so Basic-Sachen, aber auch manchmal als strategischer Partner. Wir schauen jetzt natürlich, wo es halt super easy auch ist, Prozesse zu optimieren und sowas bei uns im Park. Oder ich sag mal, QM weiter auszuführen, solche Sachen, also dass die jetzt alle auf jeden Fall auf die KI übergelegt werden. Dass wir es im großen Stil im Park anwenden, ist leider noch nicht der Fall, aber wir arbeiten dran. Also wir sind da sehr, sehr offen gegenübergestellt. Ich finde aber auch, dass man hat eigentlich nicht die Option, sich davor zu verschließen. Also entweder ich mache halt jetzt mit und ich lerne es halt kennen und werde Freund davon, oder ich werde halt irgendwann davon überrannt werden. Dann habe ich ein ganz, ganz großes Problem, weil so schnell, wie sich jetzt alles entwickelt, es kommt halt schon niemand mehr hinterher. Ich war letzte Woche tatsächlich auch noch auf einem Vortrag und da war einer, der ist Innovations Manager, also der macht nichts anderes, als sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und selbst er meinte, das ist das erste Mal in seinem Leben, dass es so viele Neuheiten gibt, dass er selber nicht mehr mitkommt. Und deshalb denke ich mir so, okay, lieber einfach mal ein bisschen up to date zu bleiben und hier zu experimentieren, als dann. Irgendwann wird es nicht mehr anders gehen, bin ich der Auffassung.
Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Ja, tatsächlich.
Das ist auch spannend, also Das ist ja auch jetzt, ich mag kein Phänomen, was nur in Freizeitparks existiert. Das ist ja bei vielen generationsgeführten Unternehmen so, dass man sich dann irgendwann fragt, so, also vor 10 Jahren haben wir das schon gemacht. Die Frage ist, warum machen wir das heute immer noch so? Und man sieht ja auch, was ich halt super spannend finde, gerade bei euch ist, dass man aber auch sieht, also jetzt lasse ich mal solche Backstage-Sachen raus, aber dass so vor der Kulisse bei euch ja viel passiert und modernisiert wird und vor allem auch was so Fahrgeschäfte angeht. Also mit dem Bobsled Coaster, die heiße Fahrt, der Rittersturz und jetzt habt ihr auch noch einen Dark Ride da in der, das ist jetzt eine Burg, glaube ich, ne? Der Vulkan. Das wissen wahrscheinlich die jüngeren ZuhörerInnen, glaube ich, heute auch nicht mehr, oder dass mal das geplant war. Aber trotzdem, jetzt, ich meine, auch das sind Dinge, die gehören ja dazu, ne? Dass man Dinge plant und dann kommt es vielleicht dann doch anders, als es mal ausgemalt worden ist. Und trotzdem habt ihr was draus gemacht. Wie wichtig ist das Thema Innovation bei euch im Bereich der Erlebnisse?
Boah, das ist extrem wichtig. Es ist wirklich extrem wichtig und gerade merke ich auch, es fängt uns an, auf die Füße zu fallen, so ein bisschen. Weil unser Kunibert ist der Dark Ride, das war jetzt so die letzte große Neuheit, die wir gebracht haben, also wirklich große Neuheit. Und ich glaube, damit wurde damals oder generell mit den Großanlagen wurden halt Statements gesetzt, die den Park in ein anderes Level katapultiert haben und die der Besucher jetzt quasi voraussetzt und die müssen halt erfüllt werden sozusagen. Und jetzt ist halt schon so eine Gap entstanden. Also Kunibert's Abenteuer haben wir, glaube ich, 2020 eröffnet. Ist jetzt also quasi, natürlich sind in der Zeit dazwischen immer wieder kleine Sachen auch gekommen, ist eine neue Karusselle zum Beispiel dazu gekommen, es sind Spielplätze, also es passiert ja ständig was, aber so der richtig große nächste Banger, der hat bis jetzt halt gefehlt. Und das merkt man, dass es jetzt so langsam anfängt aufzufallen. Jetzt sind wir diese Saison tatsächlich hingegangen und wir bauen uns gerade so ein bisschen, oder nee, wir richten uns eher so ein bisschen anders aus. Auch da tatsächlich nochmal zum Thema Tiere kurz zurück. Wir haben jetzt ein weiteres Maskottchen ins Leben gerufen. Das ist unser Ranger Clotty. Und Ranger Clotty ist halt ein kleines Bärchen, was von jetzt an die Besucher durch den Wildparkbereich halt begleitet. Und sie ist so ein bisschen zum Beispiel Jane Goodall nachempfunden, dass sie halt auch einfach als Tierschützerin, als Naturschützerin, aber vor allen Dingen auch als Aufklärerin unterwegs ist. Und da sind wir jetzt aktuell dran, einen Entdeckerpfad zu bauen. Der hat auch eigene Stationen, wo Sachen entdeckt werden können, aber auch immer so eine unterschwellige Botschaft dahinter, dass irgendwelche Werte vermittelt werden oder dass Kinder, also es ist vor allen Dingen auf Kinder ausgerichtet, dass die von der Erwartungshaltung runterkommen und sowas, dass wir gerade im Wildparkbereich versuchen, aktiv dagegen zu steuern, diese Erwartungshaltung so ein bisschen runterbringen, aber wirklich mit Erlebnis durch Ranger Quartier halt füllen. Und im Freizeitbereich wird das jetzt auch so nach und nach einziehen, auch tatsächlich mit weiteren Klotti-Bärchen, sodass der Park im Gesamten jetzt erstmal emotionalisiert wird, bevor dann quasi das neue, nächste größere Erlebnis kommt. Aber es ist, also auch da ist tatsächlich, man muss mit der Zeit gehen und ansonsten löscht es einen halt ansonsten aus.
Aber das ist ja eigentlich ja für euch ja genau der richtige Weg, eher diese kleineren, netten Storytelling-Geschichten zu machen, weil eure Zielgruppe, würde ich ja vermuten, ist eher Familie mit Kindern, oder?
Absolut. Absolut. Deshalb bin ich auch Freund davon, dass wir auch eher so ein bisschen back to roots kommen, uns mehr darauf fokussieren und nicht das irgendwie hier in der Erwartung von wegen Thrillpark oder ähnliches kommt, sozusagen.
Ja, man sieht ja in anderen Freizeitparks, die sich dann plötzlich so eine dicke Achterbahn irgendwo reinstellen, dass man denkt, boah, ist ein tolles Fahrgeschäft, aber warum? Also passt halt dann nicht mehr so zum Rest. Das wird dann ein bisschen schwierig. Zum Thema Zielgruppe, ihr seid jetzt ja auch in einer recht großen Urlaubsregionen Deutschlands. Wie seht ihr euch da so im Lokaltourismus wieder mit dem Park?
Ist tatsächlich gar nicht so einfach. Hier ist unfassbar viel Tourismus, aber der klassische Moseltourist ist überhaupt nicht unsere Zielgruppe.
Oh.
Also Hier ist tatsächlich eher viel 60 plus unterwegs, viel auf Wellness, auf Wein, auf vielleicht ein bisschen Wandern, ein bisschen Fahrradfahren und sowas ausgerichtet. Aber die Mosel wacht so langsam ein bisschen auf und wird auch umstrukturiert. Und wir schieben das natürlich aktiv mit an und bauen jetzt auch quasi neue Partnerschaften aus, starten neue Projekte hier in der Region, so dass es einfach noch familienfreundlicher wird. Weil das ist tatsächlich ein großes Problem, was wir hier an der Mosel haben. Dadurch, dass die Mosel vom Tourismus so alt ist, stirbt dieser Tourismus halt mit den nächsten Jahren weg. Und dann muss halt was nachkommen, damit diese Urlaubsregion halt so erhalten bleibt.
Ja.
Wir gelten, glaube ich, nach wie vor, oder das Feedback bekommen wir immer so, als einer der absoluten Top-Ausflugsziele. Sind natürlich auch gut besucht. Aber also viel, viel vom Tourismus kann ich halt einfach gar nicht abgreifen, weil wir da einfach nicht interessant für sind.
Spannend, aber du hattest ja vor dem Gespräch auch gesagt, ja stimmt, Weintourismus und Wein ist ja eigentlich ja dann schon eher, ich sag mal so 30, 40 plus und Ende offen. Das heißt also, ihr müsst quasi euch eure eigene Zielgruppe noch zusätzlich hinzuholen zu den Leuten, die generell in die Mosel fahren.
Auch ja, tatsächlich. Also was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich den Auslandstourismus, den wir hier haben. Und der ist für uns, der ist absolute Top-Zielgruppe dann auch. Das sind gerade die Niederländer, die hier wirklich die fast die komplette Mosel bevölkern sozusagen, also viele eigene Häuser haben und so. Belgier sind ganz, ganz viel. Es werden tatsächlich immer mehr Amerikaner. Asiaten werden auch so langsam wieder mehr. Das hatten wir vor Corona viel, das mit Corona alles komplett gebrochen. Das
Stimmt.
baut sich jetzt aber so langsam wieder auf. Also allgemein ist die Mosel dann doch eigentlich, sie ist sehr international gehalten. Und das, was international hier am Publikum ist, das passt in unsere Zielgruppe. Also die sind in der Regel als Familie unterwegs, die wollen die klassischen deutschen Sachen erleben, die wollen halt die Weinberge sehen, die wollen die Burgen hier in der Region sehen. Und die finden das natürlich super toll, dass dann auch noch ein Freizeitpark um die Ecke ist oder auch Wildpark, den sie dann zusätzlich noch sehr, sehr gerne besuchen.
Ich habe jetzt gerade nochmal, sorry, auch parallel nochmal hier Google Maps aufgeworfen, weil ich gerade wirklich echt Probleme hatte, eure Region irgendwie zuzuordnen. Aber dann stellt man ja doch fest, also von uns aus sind so 2,5 Stunden bis darunter. Und also jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Also jetzt muss ich wieder vorbeikommen. Und da ist ja genau dieses klassische, was glaube ich jeder mit Deutschland so verbindet. Man hat so ein bisschen was Bergisches, aber jetzt nicht so krass irgendwie alpenmäßig, aber schon so die netten Weinberge, die Schlösser und Burgen, genau. Und dann kommt ihr um die Ecke, genau, dann habt ihr den Wild- und Freizeitpark mit der neuen, mit den jüngeren Leuten. Ist das für euch auch eine Idee, mal zu sagen, wenn die Leute doch eh runterkommen, die können doch auch bei uns übernachten?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist mein großer Traum hier, dass wir hier wirklich richtig schöne Übernachtungsangebote erstellen können. Wir können im kleinen Rahmen anfangen, so dass es in die Natur eingebettet ist. Wir haben noch ein Waldstück angrenzend über sozusagen, was auch zum Park bereits gehört, auch bereits in dem Sinne erschlossen ist, wenn man so möchte. Also da wäre jetzt kein weiteres Genehmigungsverfahren unbedingt nötig. So dass man da anfangen könnte mit der einen oder anderen Blockhütte oder was ganz oft bei uns angefragt wird, ist, ob wir Weinfässer zum Übernachten haben. Und da das natürlich eine Nachfrage hat, bin ich da natürlich sehr gewillt, das in Zukunft auf jeden Fall auszuprobieren.
Jetzt hattest du ja gesagt, du kommst aus der Tiermedizin, deine Schwester kommt so aus der Juristerei. Es ist ja schon dann eine eigentlich perfekte Aufstellung. Das heißt, ihr beide habt so eure Themenschwerpunkte ja irgendwie auch schon beruflich gesetzt. Und der Papa, der ist jetzt auch noch mit an Bord. Jetzt haben wir also dieses Dreigestirn, beziehungsweise irgendwann das Zweigestirn. Und wie können wir uns so ein Klotti in den nächsten Jahren unter der Führung von Pia und Steffi vorstellen?
Also ich sag mal, wie die Realität werden wird, das wird sich ja noch herausstellen. Aber wir haben ganz viele Träume und ganz viele Pläne und Der Klotti, der ist süß und nett bisher, aber wir wollen den Klotti wirklich groß machen. Und der Klotti, der soll so wirklich, der soll eine eigene Marke werden. Und hier muss man dann hinkommen, auch gerade wenn man an der Mosel unterwegs ist. Also was wir für uns jetzt erstmal festgesteckt haben, ist unsere Marke ein bisschen oder jetzt eine Marke aufzubauen, dieses Storytelling mit reinzubringen in den Park, weil wir das vorher so krass gar nicht hatten. Und da ist halt diese Klotti-Familie ganz, ganz primär für uns. Also, dass jetzt in den nächsten Jahren immer wieder weitere Klotti-Bären hinzukommen, bis die Familie komplett ist. Und dann wird das Ganze auch Sinn ergeben, weil jeder so seinen eigenen Bereich da übernehmen wird. Dann, was wir in Zukunft brauchen werden und was für uns einen unfassbar hohen Mehrwert vermutlich darstellen wird, ist, dass wir Indoor-Möglichkeiten haben möchten. Und die aber auch so gebaut, dass sie unabhängig vom Park, sozusagen vom Parkeintritt besucht werden könnten, dass es als Ergänzung ist, gerne als Kombipakete buchbar, aber dass wir uns so auch einfach ein bisschen wetterunabhängiger aufstellen können, weil das schwieriger denn je ist tatsächlich, auch gerade weil jeder seine Wetter-App halt einfach hat und da drauf schaut und sobald dann 20, 30% Regen sind, dann wird das gerne mal geskippt. Oder gar 80% Regen und es regnet halt überhaupt nicht, solche Sachen. Ja, das sind so die größten dann tatsächlich wirklich Unterkünfte. Aber was bei uns in der Mosel auch ein ganz großes Ding ist, ist halt Camping. Also erstmal im klassischen Sinne mit Wohnwagen oder Wohnmobilen und sowas, dass es da einfach Stellplätze für geben soll. Natürlich die ein oder andere Attraktion, die dazukommen soll. Und auch die Möglichkeit, den Park noch ein bisschen zu erweitern und zu vergrößern.
Das heißt also, eure To-Do-Liste, die wird nicht kürzer.
Nee, ist wird, ja, da darf man nicht so drüber nachdenken, wie dick die
Jetzt mich mal so ganz persönlich so bei dir interessieren. Du bist jetzt ja, hattest ja gesagt, du hattest diesen Abstand gehabt, kamst dann wieder zurück und jetzt bist du da drin und wirst da integriert, jetzt auch wahrscheinlich an diese ganzen Abläufe und da gibt es wahrscheinlich auch sehr viel interner. Was war für dich so die größte oder ist die größte Herausforderung, da für dich jetzt so in diese neue Rolle mit reinzuwachsen?
Ich muss tatsächlich ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich habe das Schlimmste schon hinter mir. Als ich in den Park 2024 hier reingekommen bin, war das nicht, dass ich hier einen sanften Einstieg bekommen habe, sondern ich bin einfach in ein Eisbecken mit ganz vielen Haifischen geworfen worden. Zu der Zeit ist hier einiges an Struktur zusammengebrochen, sozusagen. Meine ältere Schwester, die ja damals auch im Unternehmen schon dabei war, war zu der Zeit schwanger. Und da musste halt gehandelt werden, sodass sie nicht mehr arbeiten gehen durfte, weil es sonst zu gefährlich geworden wäre. Dann essentielle Personen, die bei uns hier im Büro tätig sind, krankheitsbedingt weggebrochen. Eine musste sogar kündigen, weil es krankheitsbedingt gar nicht mehr ging. Und ja, ich saß dann hier. Ich habe so ungefähr, ich sag mal, 2,5, maximal ja, 2,5 Wochen Einarbeitung bekommen. Und ab dem Moment habe ich das Ding hier leiten sollen. Also da war nichts mit Schonfrist oder Einarbeitung groß oder so, sondern das war, meine Familie hat mich, also wir haben uns versucht, gegenseitig zu unterstützen, aber weil das so eine Extrembelastung war, auch tatsächlich mental gesehen. Und zum Beispiel auch mein Papa ja schon viele, viele Jahre aus vielen Aufgaben hier einfach raus ist, weil es Strukturen dafür gab. Und wenn diese Strukturen dann plötzlich so wegbrechen, ist natürlich absoluter Hallo-Wach-Moment von wegen, okay, das System funktioniert gar nicht so, wie man dachte, dass es funktionieren würde. Aber es hat so viele Jahre funktioniert, dass man es niemals in Frage stellen musste. War für uns, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, gerade im Learning, wie man es jetzt für die Zukunft macht. Aber ja, also Herausforderungen waren halt, also alles war eine Herausforderung damals. Und jetzt sind es halt eher so die Sachen, dass, also mein größtes Learning ist tatsächlich, wie ich Beruf und Privatleben noch erhalten kann, so ein bisschen. Man rutscht ja automatisch dann schon so ein bisschen sehr, sehr in diese Rolle. Mit allen Bereichen irgendwie vertraut zu machen, ist auch immer sowas Neues. Bin da tatsächlich auch sehr froh, dass ich ein gutes Netzwerk mittlerweile aufgebaut habe, wo ich mal Rückfragen stellen kann. Das hilft auch extrem. Also mittlerweile würde ich sagen, es sind viele, viele kleine Herausforderungen. Es gibt natürlich auch große Herausforderungen, aber den Start, den ich hatte, der war so krass. Deshalb glaube ich, dass seitdem ist alles einfach okay irgendwie.
Das heißt, so von der Erwartungshaltung ist man jetzt eher so auf dem Punkt, so schlimmer als damals kann es gar nicht werden.
Ehrlicherweise ja. Also seit alles so eine Resilienz aufgebaut, da muss ich wirklich sagen, doch, ich glaube, jetzt ist alles machbar.
Ist alles machbar, jetzt kann es vorangehen. Jetzt hat man seine Stützräder vielleicht noch so ein paar Tage, Wochen, Monate dran und dann ab nächstes Jahr rollt man dann ganz alleine los.
Ja, dann geht Vollgas.
Jetzt ist eine ganz dumme Frage, ne? Hat man da nicht auch so ein bisschen Hummeln in den Hintern? So, also auf der einen Seite, also wenn ich jetzt so in deiner Situation wäre, ich würde mir denken so, boah, wie geil, und nächstes Jahr und dann ist es offiziell und dann geht's hier ab und dann im gleichen Atemzug würde ich mir plötzlich denken, oh Gott, nächstes Jahr.
Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob sich für mich groß was ändern wird. Weil nach außen hin wird ja alles bereits schon so krass kommuniziert. Oder ich sag mal, ich stehe auch quasi mit mir als Bild sozusagen halt für den Park. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, es ändert sich halt nur noch auf dem Papier was. Weil die Verantwortung und so, die trägt man auch jetzt bereits. Ich finde es auch wichtig, dass wir da jetzt schon ein Feeling für haben und ich nicht mit der Einstellung reingehe, so, ja, erst ab nächstem Jahr wird es dann halt ernst für mich. Sondern es ist jetzt halt genauso schon. Deshalb, ehrlicherweise, glaube ich nicht, dass es sich krass verändern wird. Aber ich bin gespannt.
Wo du das Wort Verantwortung gerade reingeworfen hast, welcher Teil der Verantwortung, oder vor welchem Teil der Verantwortung hast du Respekt und auf welchen Teil der Verantwortung freust du dich?
Absoluten Respekt habe ich, glaube ich, nach wie vor immer wieder, was Teamführung angeht. Das ist was, da habe ich keinerlei Erfahrungswerte drin. Und da geht es um ganz viele zwischenmenschliche Sachen. Und das sind Dinge, die kann dir auch niemand erklären, sondern die musst du halt wirklich lernen und auch ausprobieren, sozusagen. Deshalb würde ich sagen, so Mitarbeiterführung ist ein Thema, damit immer Respekt haben, weil der ganze Laden hier, der wird nur laufen, wenn mein Team halt top zufrieden ist und gerne seine Arbeit macht. Und wo ich mich aber so richtig drauf freue, es gibt so viele kleine Sachen tatsächlich. Aber kann es gar nicht so genau benennen. Also ich könnte jetzt ganz viele Beispiele machen, aber weiß ich nicht, ob ich so das große Ganze damit zusammengefasst bekomme. Ich glaube, im Endeffekt ist es die ganze Aufgabe irgendwie. Also selbst wenn das hier irgendwann nicht mehr sein sollte, ich glaube, ich würde niemals mehr aus der Freizeitbranche weg wollen. Also so das Gesamtkonstrukt als anderes, das macht mir schon Spaß. Und ich bin aber auch tatsächlich so vom Persönlichen her, mir macht es auch unfassbar Freude, wenn jemand anderes Freude empfindet. Und quasi die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es so in meiner Hand liegt, dass hier jemand einfach einen richtig schönen Tag verbringen kann und am besten, keine Ahnung, als Kind hier super Erlebnisse hatte, später mit seinen eigenen Kindern wiederkommt und dann im Alter nochmal mit Enkelkindern oder so. Ja, ich glaube, da freue ich mich am allermeisten drauf. Das ist das auch das Feedback, was mir am allermeisten bedeutet.
Ja. Und das merkt man dir auch halt gerade an. Also ich finde das total schön, wie sichtlich du dich da auf diese ganzen Sachen freust und du hast die ganze Zeit so ein Lächeln im Gesicht, wo man schon direkt sieht, ja, die Pia, die wird da, glaube ich, richtig gut aufgehen in der Rolle und glaube ich auch richtig viel Spaß verbreiten können, beziehungsweise halt auch ihren Job ausführen können, weil du einfach Bock drauf hast. Und ich glaube, das ist auch etwas, das muss man mitbringen. Natürlich kann man einfach einen Job machen. Ich meine, also wenn man jetzt Geschäftsführer ist, ist es halt definitiv schon mal mehr als ein Job. Und wenn man dann auch noch Teil der Familie ist, dann ist wahrscheinlich auch der Druck vielleicht ein anderer. Aber wenn man von sich aus selber so eine intrinsische Motivation hat und sagt, ich habe da Bock drauf, weil das wird total super und spannend, dann kann es, glaube ich, nur gut werden.
Ich hoffe, also es ist halt mega anstrengend und ich glaube, wenn ich die Motivation nicht hätte, dann würde ich das ja auch auf gar keinen Fall machen. Also da könnte ich ein wesentlich entspannteres Leben führen. Da bin ich fest von überzeugt.
Wenn du jetzt mit Leuten da draußen sprechen wollen würdest, die auch selber in der Führungsebene sind oder Führungskräfte selber sind, was für Fragen würdest du denen stellen wollen, um dir vielleicht mehr Sicherheit in dem Thema zu geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, also ich muss sagen, in dem Zusammenhang habe ich auch Hilfe. Da habe ich eine Mentorin, die mir da gerne so zur Seite steht und wo ich auch immer nachhaken kann. Was sich in letzter Zeit nochmal als Problem in dem Sinne herauskristallisiert hat, ist einerseits zu entscheiden, ab wann eine Thematik zum Beispiel genug besprochen wurde, sozusagen, wann es heißt, wann man handeln muss und im Zweifelsfalle auch härter handeln muss, wie man solche Sachen angeht, wie man solche Gespräche führt. Das ist natürlich gerade das ganze Thema Mitarbeiterführung ist in der Regel, also ich finde so, wenn man es zum ersten Mal macht, ist man sehr mit Scham behaftet. Und es ist halt absolut ungewiss. Man möchte niemandem auf die Füße treten, man muss den Leuten aber manchmal auf die Füße treten. Und ja, tatsächlich sind es dann so die Situationen, wie verhalte ich mich da und da am besten? Wie löse ich das und das Problem? Oder was bei uns natürlich auch ein Familiending ist, so ein bisschen. Ich bin hier groß geworden, wir haben Mitarbeiter, die kennen mich, seit ich ein Baby war. Und dass ich denen plötzlich vorgesetzt bin, ja, das ist wirklich schwierig. Oder es gibt den einen oder anderen, der ist halt mit meinem Papa oder mit meinem Onkel hier schon Ewigkeiten quasi zusammen gewesen. Und mein Papa und mein Onkel waren, würde ich sagen, eher so vom älteren Stil der Führung her. Und wenn ich dann halt um die Ecke komme und nicht halt so. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber dass ich nicht jemandem einfach nur Aufgaben auftrage und sage, so, du machst dir jetzt hier sofort und keine Widerrede oder sonstiges, sondern dass ich halt auch, wenn Probleme gibt oder so, auch eher dann mal Gespräche führe und so, das ist auch einfach anders fürs Team. Und das sind da so viele Einzelfälle, wo ich dann wirklich im Zweifelsfalle einzeln nachfragen muss, so, wie verhalte ich mich damit oder. Was mache ich jetzt plötzlich hier? Oder uns fehlt da jemand? Wie koordiniere ich das jetzt? Wie bringe ich das dem Team bei, dass ich die Stelle jetzt gerade nicht besetzen kann? Und ja, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Aber das ist halt auch so, ja, das ist dieses ständige Learning und immer weiter ausprobieren.
Ja, und wenn du schon sagst, du hast irgendwie eine Mentorin bei einer Seite, dann ist das ja schon mal super wertvoll, dass du jemanden hast, den du immer fragen und ansprechen kannst, wenn du solche Sachen hast.
Ja, das hilft auch wahnsinnig. Also da haben wir jetzt auch tatsächlich nochmal so ein bisschen Rückblick gehalten. Also wir haben es ein Jahr zusammen gemacht und uns dazu trotzdem entschlossen, dass wir es auch noch weitermachen. Und da ist ein krasser Mehrwert dahinter. Also das hat mir auch immer so eine Sicherheit gegeben. Sie kann natürlich nicht meine Entscheidung übernehmen, aber sie kann mir genau erklären, wie, weshalb, warum ich mich für gewisse Dinge entscheiden sollte und ob ich das dann nachher tue oder nicht. Das bleibt mir überlassen.
Klar.
Dass man einfach mal so Leitplanken bekommt, in denen man sich halt aufhalten kann.
Ja, ich glaube, Führungskraft oder Führungskraft zu sein, das habe ich in meiner Vergangenheit auch immer gelernt, ist keine alleinige Aufgabe. Also entweder hat man sein eigenes Team hinter sich und oder unter sich, idealerweise mit sich, dass man mit den Leuten irgendwie auch eine gleiche Vision teilt, aber du hast immer Leute um dich herum, die vielleicht auch genau das gleiche Problem haben. Dann kann man, glaube ich, ganz offen darüber sprechen und sich auch ganz persönlich mal darüber austauschen, weil ich finde, Führungskraft zu sein, macht mit einem auch selber ganz schön viel.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch, ich finde, man muss sich permanent auch mit sich selber konfrontieren und reflektieren. Also es ist halt, es ist eigentlich oftmals wie so ein Spiegel, der einem vorgehalten wird und vieles ist unbequem und da muss man dann halt auch echt durch.
Ja. Aber was definitiv unbequem wird, wird, glaube ich, jetzt die Zukunft für euch. Wie gesagt, mit jemandem, der so jetzt schon voller Begeisterung dabei ist, und ich würde mal dann fast einschätzen, wenn das ein Familiending ist und deine Schwester eh auch schon mit an Bord ist, dann wird das, glaube ich, für euch eine ganz gute und spannende Aufgabe, jetzt in den nächsten Jahren den Freizeitpark wild und Freizeitpark Klotten nochmal neu zu denken. Bitte?
Noch.
Noch.
Und dann mit 27 auch. Also der wird uns vielleicht ein paar Kloppen, den wird es dann nicht mehr geben, sondern es wird dann offiziell der Klotti-Park sein.
Der Klotti-Park. Stimmt, du hast das jetzt auch schon so ein paar Mal gesagt, das fällt mir jetzt erst auf.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr süße Sache, muss ich sagen. Weil wir sind ja der Wild- und Freizeitparkkloppen und wir haben aber den Klotti-Bär als Maskottchen und unsere Gäste haben uns deshalb den Spitznamen Klotti-Park gegeben. Also der
Ah.
war initiiert, sondern den haben wir halt wirklich so als Spitznamen bekommen. Und das hat sich jetzt gerade so in den letzten 5 bis 10 Jahren so sehr etabliert, dass uns eigentlich alle nur noch unter Klotti-Park kennen. Und ja, jetzt firmieren wir ja eh um, dann für 27. Und dann wird halt auch der Name halt verändert.
Fantastisch. Das heißt also, eine Veränderung jagt die nächste bei euch. Das wird wirklich ganz, ganz spannend für alle BesucherInnen, aber auch natürlich für euch. Und Pia, danke für das nette Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung hier. Das war mal was Neues auf jeden Fall.
Ist es nicht spannend, wenn man solche Gespräche hört und sich dann so denkt, so, mein Gott, das ist ja eigentlich so simpel. Sie hat ja ganz viele wichtige Punkte ja auch genannt, die Pia, was wichtig ist beim Wandel, bei der neuen Generation, das Digitalisierung-Thema ist. Das sind genau die Themen, mit denen man sich heutzutage beschäftigt. Und wer sich damit nicht beschäftigt, ja, der wird dann nicht mehr beschäftigt sein, ganz einfach. Also ich wünsche der Pia ganz, ganz viel Erfolg und auch ihrer Schwester. Das wird sicherlich eine spannende Aufgabe werden, die die eine oder andere Herausforderung mit sich bringt. Aber ganz ehrlich, wer so viel Leidenschaft und Spaß jetzt schon hat und sich so sehr auf diese Rolle freut, das kann ja nur eine gute Grundlage sein. Deswegen haltet den Wild und Fre oh, nee, halt, stopp, Entschuldigung, den Klotti-Park doch die nächsten Jahre einfach mal genau fest, schaut ihn euch mal ganz genau an. Da wird, glaube ich, noch viel passieren und da werden wir auch noch viel hören. Und was mich vor allem noch am allermeisten freut, ist, dass es wieder auch Frauen gibt in einer Führungsposition, die in der Freizeitbranche richtig, richtig Großes bewegen. Denn das finde ich bei unserer Branche am meisten, dass wir gerade auch in den Ebenen super divers aufgestellt sind und teilweise sogar mehr Frauen in Führungspositionen haben als Männer. Das ist auch fantastisch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und euch da draußen eine fantastische Zeit.